Letztes Jahr habe ich LinkedIn von meinem Handy gelöscht als Ergebnis der Offline-Zeit. Und dieses Jahr E-Mails, was ein großer Schritt war, weil du eben nicht mehr mal eben diese 5 Minuten und diese 3 Minuten nutzen kannst. Außerdem guckst du auch nicht gleich morgens in dieser Zeit zwischen 8 und 10 in deine E-Mails, sondern erst um 10. Und damit rattert dein Kopf nicht gleich morgens um 8 los. Also das ist großartig.
Hallo ihr Moneypennies und herzlich willkommen zu Madame Moneypenny Meets, heute mit Verena Pauster. Sie ist Autorin, Investorin, vor allem aber Unternehmerin, setzt sich auch ehrenamtlich sehr stark für Digitalisierung ein, für Startups in Deutschland und hat auch dafür gesorgt, dass das Elterngeld nicht so wie geplant gekürzt wurde. Außerdem hat sie auch noch einen Fußballverein hier in Berlin mitgegründet. In unserem gemeinsamen Gespräch verrät uns Verena, bei welchen Themen es ihr immer noch eher schwerfällt, Hilfe anzunehmen, wie sie ihren Alltag strukturiert, inklusive festem Feierabend, was ihr persönlich Geld bedeutet, worauf sie finanziell nicht so Bock hat und auch warum ihr unbezahlte Arbeit wichtig ist, was die Kriterien sind, nach denen sie selber ihr Geld investiert und was ihr peinlichster beruflicher Moment war. Also ganz, ganz viel Spaß und vor allem auch viel Inspiration. Hier ist Verena Pauster. Ja, und somit ganz, ganz herzlich willkommen, Verena Pauster. Schön, dass du bei uns im Podcast bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Schön, dass das geklappt hat. Wir haben ja vorhin im Vorgespräch kurz herausgefunden, dass wir schon eine sehr lange Vergangenheit miteinander haben.
Das ist dann manchmal eine so, sehr lange.
So, okay, das warst du. Ja, stimmt, das war ich. Da gehen wir jetzt aber gar nicht so drauf ein. Das ist jetzt richtig unfair für alle, dass wir die Geschichte jetzt nicht nochmal erzählen.
Genau.
Werden. Das
ist ein nicht aufgelöster Cliffhanger.
Nicht aufgelöster Cliffhanger. Vielleicht kommt der irgendwann nochmal. Du, Verena, ich glaube, wer dich bis vor, ich sag mal, einem halben Jahr oder vielleicht auch einem Dreivierteljahr noch nicht so richtig auf der Agenda hatte, der hat dich spätestens seit der Elterngelddebatte richtig auf der Agenda, ja. Da hast du dich nämlich sehr, sehr stark dafür eingesetzt, dass das Elterngeld eben nicht so wie ursprünglich geplant gekürzt werden sollte. Mhm. Jetzt ist ein bisschen was anderes daraus geworden, ja, auch nicht so das Gelbe vom Ei, aber immerhin Petition und so weiter hat halt gewirkt. Und ohne da jetzt so ins Detail reinzugehen, ich habe mich so ein bisschen gefragt, du hast dich ja sehr dafür eingesetzt, obwohl es dich persönlich ja gar nicht betrifft. Warum hast du dir das Thema doch so zu Herzen genommen?
Also auch wenn es mich nicht betrifft, kann ich mich natürlich nach 3 Schwangerschaften noch total in diese fragile Anfangszeit reinfühlen. Du bekommst das Kind, du bist erstmal völlig out of order, also so war es zumindest bei mir. Ich musste auch 3-mal Kaiserschnitt haben, weil meine Kinder riesengroß und über Termin und alles waren. Und dann liegst du da wie nach so einem Autounfall so halbwegs im Bett und dann versuchst du zu stillen und bist irgendwie von vorne bis hinten überfordert und warst doch eigentlich mal so die total gut klarkam, ja, die irgendwie finanziell unabhängig ihren Job gemacht hat und selber morgens entschieden hat, wie sie alles macht. Und plötzlich hast du das Gefühl, du bist total fremdbestimmt. Du hast auch überhaupt nicht mehr das Selbstbewusstsein, was du vorher hattest. Du hast auch fast das Gefühl, dein Gehirn wird in dieser Zeit irgendwie kleiner. Also weil du einfach vor lauter übernächtigten Nächten und so gar nicht mehr so an allem teilnehmen kannst wie vorher. So, und wenn in dieser Zeit dann noch jemand sagt, ach so, und übrigens, also nicht nur ist dein Gehalt ja jetzt, nachdem der Mutterschutz fertig ist, bei null, sondern wir haben auch übrigens jetzt keine staatliche Unterstützung mehr für dich. Aber macht ja nichts. Du wirst ja irgendwie einen Vater des Kindes haben und der kann das ja irgendwie übernehmen. Dann habe ich einfach so gedacht, wow, das ist einfach zu oft draufhauen auf immer wieder in die gleiche Kerbe oder auf die gleiche Person. Und das ist eigentlich das Gegenteil, was wir in Deutschland wollen. Denn wenn dieses Elterngeld nicht wirken würde, dann wäre ich die Erste, die sagt, na ja, dann bringt's ja nichts. Wenn unsere Geburtenquote unter Akademikerinnen runtergegangen ist seitdem, wenn Frauen irgendwie immer älter geworden sind oder gar keine Kinder mehr kriegen wollen. Aber im Vergleich zu anderen Ländern hat das Elterngeld eben total gewirkt. Mhm. Und ich glaube, diese Gemengelage hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, warte mal, wir sind eine überalterte Bevölkerung, wir kriegen eh zu wenig Kinder. Wir sind auch echt nicht die, die sagen, ach, wie cool, du hast ein Kind, dann mach doch gerne weiter Karriere. Und jetzt streichen wir auch noch das Elterngeld für gewisse Einkommensklassen. So, nee.
Einfach zu viel auf Familien draufgehauen, ja. Sozusagen. Ja, ging es mir auch. Mich hat es ja auch nicht betroffen. Und ich war auch so, ja. Hä, Moment mal, hier läuft was komplett in die falsche Richtung so. Ne? Und dann sitzt man, das kann jetzt nicht wahr sein. Von daher war ich da auch sehr dankbar, dass du da vorgegangen bist und gesagt hast, komm Leute, jetzt müssen wir hier was machen. Und gleichzeitig war die Diskussion darum herum ja auch sehr emotional, teilweise auch, wo ich so dachte, so, oh ja, nah am Frauen zerfleischen sich so, ne? Eher so, ja, jetzt vielleicht von einer, eher von der anderen Seite sozusagen, die sagen, ja, hier die Reichen und so weiter und so fort. Wobei es ja nie darum ging, die Mann jetzt zu benachteiligen oder das war, stand ja gar nicht so zur Debatte. Wie hast du denn diese Zeit so für dich erlebt, weil du warst ja dann schon auch die Angriffsfläche, ne? Also es ging ja schon teilweise gegen dich und auch persönlich gegen dich und so. Ja. Wie hast du es denn da geschafft, auch in dieser Social-Media-Gemengelage auch, ich sag mal, bei dir zu bleiben und dann nicht so unterzugehen und dich nicht als menschliche Zielscheibe da hinzustellen?
Also ich glaube, das war die perfekte Trockenübung, wie sich Politiker und Politikerinnen fühlen müssen, ja, weil das, was da in der Zeit passiert ist, das habe ich vorher noch nicht erlebt und hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Also es haben irgendwie 1,4 Millionen Instagram-Accounts mit meinem Account interagiert, auf LinkedIn war die Hölle los, ich hatte gefühlt 25 Presseanfragen pro Tag und das trifft ja alles auf ein nicht perfekt ausgestattetes Bundestagsbüro oder Ministerbüro mit Pressesprecher, mit allen möglichen, sondern das war ja erstmal ich.
Und das war Verena,
das war Verena. Weder irgendwie gewählt, noch hat sie die Infrastruktur, um so eine Kampagne oder so einen Feuersturm, was da auf mich zukam, zu managen. Und ich glaube, was ich gut gemacht habe, ist, dass ich sehr schnell begriffen habe, das kann ich nicht alleine schaffen. Mhm. Und habe ein Team an Ehrenamtlichen um mich geschart, die alle sich sozusagen proaktiv gemeldet haben und gesagt haben, Verena, toll, was du da machst. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Und normalerweise bin ich dann die, die sagt, oh, vielen Dank, aber ich komme sehr gut klar. Und in der Zeit habe ich einfach gesagt, oh, vielen Dank, ich brauche Hilfe. Und könntest du bitte Instagram übernehmen, könntest du LinkedIn übernehmen, könntest du Presseanfragen übernehmen, könntest du Zitate freigeben und so. Und das habe ich eigentlich erstmal am Anfang gemacht, um nicht unterzugehen. Und welchen positiven Effekt das dann aber darauf hatte, bei mir zu bleiben, war, dass ich eben 99% der Kommentare, also ich habe schon mitgekriegt auf Instagram und LinkedIn, was da so los ist, aber die Kommentare unter Artikeln in der Presse, auch hier die ganzen Instagram-Nachrichten und so, die habe alle nicht ich gelesen in der Zeit. Und ich glaube, damit ist mir einfach viel mentale Gesundheit beschert worden, weil ich eben nicht den ganzen Tag gelesen habe, wie blöd mich Menschen finden. Und zum Teil war das dann lustig, weil dann kam ich irgendwie rein nach irgendeinem Meeting und dieses ehrenamtliche Team saß da und ich war so, hi, na, wie geht's? Und die guckt mich wirklich alle so an, gut, und dir? Und ich so, gut.
Sollte ich irgendwas wissen?
Nein. Ja, und die so, naja, da tobt schon ein ganz schöner Sturm. Und natürlich habe ich mir den dann zum Teil auch angeguckt, aber ich habe nicht den Fehler gemacht, abends 4 Stunden negative Kommentare über mich zu lesen. Denn dann hältst du das nicht durch. Das waren ja 9 Monate, die hältst du nicht durch, wenn du dir den ganzen Tag durchliest, wie doof dich die Menschen finden.
Stimmt, das war auch echt lang, ne? 9 Monate von Anfang bis Ende. Ja, krass. Du hast gerade was Schönes angesprochen, und zwar Hilfe annehmen. Das ist ja schon so ein Thema, womit, glaube ich, schon auch wir Frauen eher nochmal ein Problem haben oder was uns nicht so leicht fällt, so dieses, ne, aus dem Mindset heraus, ich muss das alles alleine schaffen und ja, kriege ich das irgendwie alles hin. Hast du da ein bestimmtes Mindset oder irgendwie ein Trick für alle, die jetzt zuhören und sagen, ach, Hilfe annehmen könnte ich vielleicht irgendwie auch mal. Also wie hast du es dann geschafft, aus dieser, da herauszutreten? Du hast auch gesagt, zum ersten Mal sozusagen, oder du hättest vorher noch versucht, es alleine zu schaffen und da hast du dann die Hilfe angenommen. Gab es da so einen Moment, so einen Switch in deinem Kopf, wo du gesagt hast, ach ja, jetzt muss ich es machen, oder wie bist du da hingekommen, Hilfe anzunehmen oder auch vielleicht aktiv anzufragen sogar?
Ja, genau. Also ich glaube, schon längerer Prozess. Ich habe schon natürlich oft Hilfe insofern angenommen, als dass ich Menschen eingestellt habe, weil ich gesagt habe, das schaffe ich nicht mehr alleine. Ich glaube, man muss nochmal differenzieren zwischen Hilfe annehmen, die man bezahlt, und Hilfe annehmen, die man kostenlos geschenkt bekommt. Ja. So, ich glaube, bei der bezahlten Hilfe bin ich schon sehr lange, ob das unsere Kinderbetreuung angeht, Hilfe im Haushalt, Hilfe bei mir im Büro, eine persönliche Assistenz, eine Chief of Staff, schon sehr lange, glaube ich, gut darin zu sagen, wenn du die Qualität auf all den Themen, die du bespielst, halten möchtest und da auch auf keinen Fall für zu dünn befunden werden willst oder auch drohst, dich dann irgendwie zu verlieren oder zu verzetteln, dann musst du super professionell aufgestellt sein. Das geht sonst nicht. Wenn ich jedes Mal, wenn eben es eins unserer Kinder krank ist oder wenn ich jedes Mal, wenn ich ein neues Thema annehme, das Gefühl habe, mir fällt hier alles runter, dann würden die Menschen mir auch nicht folgen, weil sie dann sagen würden, ja, die ist super im Aufreißen vorne und die hat immer tolle Ideen, aber wenn man dann mal guckt, was da über die Ziellinie kommt, dann ist das nicht viel. Und mein Anspruch ist halt immer eher die Ziellinie als jetzt im Startblock stehen. So, und deswegen, darin bin ich, glaube ich, schon lange sehr gut. Und das hat mir auch sehr geholfen, dass mein Umfeld, meine Mutter, mein Mann, meine besten Freundinnen da auch von Anfang an gesagt haben, das Rad, was du da drehst, das kannst du nicht alleine drehen. Ja, also mach jetzt nicht den Fehler, zu lange zu denken, das schaffst du alles alleine, weil dann liegst du nachher platt in der Ecke, hat auch keiner was von. So diese kostenlose, ehrenamtliche Hilfe annehmen, ist eigentlich lustig, warum ich mich damit so schwer tue, weil ich von mir selber in Anspruch nehmen würde, dass ich wahnsinnig viel meiner Zeit ehrenamtlich zur Verfügung stelle. Also ein Startup-Verband-Amt ist wahrscheinlich im Moment eine 25- bis 30-Stunden-Woche, ist komplett unbezahlt und ehrenamtlich. Ja. Das heißt, eigentlich mache ich es ja selber vor. Und trotzdem denke ich dann immer, wenn Menschen, die noch nicht beruflich so weit sind wie ich, sprich auch noch nicht so finanziell unabhängig sind wie ich, mir ihre kostenlose Hilfe anbieten, dann fühlt sich das irgendwie wie Ausnutzen an. Und dann denke ich immer so, na, dann muss ich dir aber wenigstens irgendwie gleich einen Gutschein schenken dürfen für irgendwas. Oder dann muss ich so, also ich möchte da nicht das Gefühl erwecken, du hilfst hier jemandem, der ja nun nicht eine Elternkampagne hätte starten müssen. Und das machst du jetzt for free. Du kriegst natürlich auch nicht den Shit so ab wie ich, aber du kriegst natürlich auch nicht den Dank ab. Und bist irgendwie so unsichtbar im Hintergrund und danach bist du wieder weg und so. Und das, deswegen tue ich mich damit nach wie vor schwer und vielleicht auch gut so, weil ich finde, unbezahlte Arbeit ist nur dann aus meiner Sicht okay, wenn du dafür aber auch die Bühne kriegst oder den Dank oder die Wertschätzung, wenn du einfach hinter einer Person stehst, die dann da ganz viel Dank oder Wertschätzung oder auch eben Häme kriegt, dann ist es irgendwie undankbar und ich glaube, deswegen tue ich mich damit schwer.
Okay, verstehe, gerade auch in so einem vielleicht dann doch eher ein bisschen beruflichen Kontext, so, ne? Ich hatte gerade, als du erzählt hast, hatte ich so die Gedanken, weil du auch angefangen hast mit Mamas, ne, also Frauen, die gerade eine Geburt hinter sich haben und so weiter, da braucht man ja einfach so viel Hilfe auch, oder eigentlich auch die ersten Wochen, die ersten Monate, eigentlich die ganze Zeit, also ich meine, und das ist da ja sehr, sehr vielen Müttern und mich auch so ein bisschen ingriffen, schon dann auch schwer fällt, so nach Hilfe zu fragen oder das dann auch anzunehmen und so, obwohl andersrum ich total gerne helfe, also ich bin immer so, brauchst du Hilfe und komm, ich mach schon und so, aber trotzdem kenne ich dieses Gefühl auch, so dieses Hilfe wirklich annehmen, ohne was sozusagen als Gegenleistung anzubieten, obwohl es, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen in der Natur des Menschen liegt, so als soziale Wesen helfen zu wollen, so, und dieses so helfen zu wollen, ohne Hintergedanken, ist ja eigentlich die schönste, reinste Form vom Helfen, so, ne? Aber ich verstehe total diesen, deswegen hat mich deine Sicht darauf interessiert, wie du das so mit dem Helfen händelst. Aber hey, super, dass du da auf jeden Fall Hilfe hattest.
Das war dann auch mit dem Bundestag bei der Anhörung, die habe ich auch schön natürlich auch porträtiert, wer das alles ist, der mir da hilft und so. Ja, also klasse. Ohne die hätte ich das niemals geschafft.
Ja. Ja, voll gut. Apropos schaffen. Ich hab mir aufgeschrieben, wie schafft sie das alles? Also, wie macht Verena das eigentlich? Und Lea hatte ich letztens doch in eurem gemeinsamen Podcast, ich glaube, das macht sie immer mal wieder, dich so als Maschine bezeichnet. Ja, Verena, du Maschine und so. Und da habe ich mich aber trotzdem gefragt, wie legst du deine Prioritäten fest? Also wie legst du fest, welches Projekt du jetzt machst und welches vielleicht später oder welches vielleicht auch gar nicht?
Ich glaube, wenn man sieht, was ich alles mache, unterschätzt man immer, wie viel ich absage. Ja, weil man denkt so, ach, die macht ja irgendwie alles und die kann ich auch noch fragen, ob sie das auch noch macht. Und ich wähle da schon sehr viel selektiver aus, als man das vielleicht von außen denkt. Und ich bin dann auch wahnsinnig fokussiert auf das jeweilige Ziel, was ich mit den einzelnen Projekten verfolge. Und ich glaube, um die Struktur mal so zu skizzieren, nehmen wir mal, also wir haben den FC Victoria, da gibt es dann zwei Geschäftsführerinnen und ein Team und natürlich noch meine Co-Gründerin und noch Investoren. Das heißt, das bin ja nicht ich alleine und da habe ich dann einen dedizierten Joe Fix jede Woche und auch so eine To-Do-Liste, was meine Aufgaben sind. Und immer wenn ich dann mal 2 Stunden habe, sage ich so, jetzt sind 2 Stunden hier FC Victoria, jetzt haue ich hier mal in die Tasten und beim Joe Fix tauschen wir uns aus, damit wir alle irgendwie wissen, woran wir sind. Dann beim Digitale Bildung für alle e.V. habe ich eine Vorständin, mit der bin ich eng im Austausch. Aber sie wacht halt morgens auf und denkt, wie machen wir jetzt hier weiter? Und wenn sie mich braucht, kommt sie auf mich zu. Ich muss nicht jeden Morgen aufwachen und jedes Projekt als Prio 1 in meinem Kopf haben, sondern die Menschen kommen dann in den jeweiligen Projekten auf mich zu und sagen, jetzt brauchen wir dich. Und ich glaube, was meine große Stärke ist, ist, dass ich dann wahnsinnig schnell bin. Also ich lasse keine E-Mail länger als wahrscheinlich 4 Stunden liegen. Ich antworte direkt auf den schnellen Kanälen wie WhatsApp oder Slack. Also ich bin nie der Bottleneck. Ich bin nie die, wo man sagt, ja, wir warten aber noch auf Verena, die wollte da noch irgendwie eine Entscheidung treffen oder was zu sagen. Sondern ich bin wahrscheinlich immer das schnellste Glied der Kette sozusagen. Und damit habe ich ganz viele verschiedene Projektleiterinnen oder Projektleiter und bin in jedem Thema drin, aber muss nicht die ganze Zeit 10 Tabs in meinem Kopf offen haben und sagen, oh, was muss ich hier nochmal machen? Was muss ich da nochmal machen? Bin natürlich auch mit Tools super organisiert, habe bei Notion für jedes Projekt eine eigene Schublade sozusagen, habe bei WhatsApp für jedes Projekt eine eigene Gruppe, habe bei Slack für jedes Projekt einen eigenen Channel. Also ich bin, glaube ich, top organisiert. Das ist die eine Antwort, warum das alles so geht. Und ich habe top Leute auf den jeweiligen Themen, die ich mache. So, und damit geht das alles so. Weil wenn ich dann mal einen Tag ausfalle, weil ich irgendwo eine Keynote halte oder weil ich meinen kranken Vater besuche oder was auch immer, dann laufen die Themen aber trotzdem in hoher Qualität weiter. Und das sieht eben häufig so, dass alles ich bin, aber das sind natürlich einfach großartige Teams, die da an meiner Seite sind.
Ja, verstehe. Und gleichzeitig klingt so, dass aber auch trotzdem noch viele Ad-Hoc-Sachen dann so auf dich einprasseln. Ja. Also Kommunikation ist ja viel so ad-hoc, ne? Wenn du sagst, keine E-Mail braucht länger als 4 Stunden. Wie kann ich mir das im Alltag vorstellen? Also nutze dann so tote Zeit, so im Taxi sitzen und antworte schnell oder wenn du auf dem Klo bist oder was auch immer. Genau. Oder also hast du da feste Zeitslots?
Genau, ich habe feste Zeitslots. Also ich habe sogenannte Ich-Zeit in meinem Kalender und die ist jetzt keine Zeit, wo ich jetzt zum Yoga gehe oder so, sondern die ist Zeit aus so. Jetzt will keiner was von mir, ich habe keinen Termin, keiner ruft mich an. Da mache ich auch Flugmodus an und dann bin ich wirklich so, okay, 2 Stunden Ich-Zeit und dann gibt es so eine To-Do-Liste, die priorisiert ist nach den einzelnen Projekten. Und dann ratter ich die runter in den 2 Stunden. Oder ich nehme die Ich-Zeit und sage so, jetzt mache ich einmal mein Postfach leer. Und diese Ich-Zeit habe ich so im Schnitt, also jeden Tag auf jeden Fall, aber manchmal auch zweimal, irgendwie von 10 bis 11 eine Stunde und von 16 bis 17 Uhr oder so. Also das habe ich. Und dann bin ich, glaube ich, wirklich gut darin, ich habe keine E-Mails mehr auf dem Handy. Das heißt, auf dem Klo würde ich jetzt da gerade nichts machen, weil da klappe ich jetzt nicht meinen Laptop auf. Aber wenn ich ins Taxi einsteige, dann klappe ich meinen Laptop auf und dann nutze ich die Taxifahrt und die Zugfahrt. Also mir käme es nie in Sinn, im Zug eine Netflix-Serie zu gucken, wie das ja viele machen. Ja. Mir käme es nie in Sinn, auf einem Flug gemütlich einen Podcast zu hören, sondern das ist dann einfach totale Arbeitszeit. Und das ist auch okay. Ich brauche gar nicht so unbedingt diese Pausen während des Tages, weil ich morgens relativ spät starte, also so 9.30 Uhr, 10 Uhr und um 18 Uhr abbremse, außer ich habe eine Abendveranstaltung. Und das sind dann so meine, morgens ist so meine Ich-Zeit, wo ich wirklich für mich mal Sport machen kann und abends meine Zeit mit der Familie. Und damit ist es okay, wenn ich von 10 bis 18 Uhr durchratter, ohne eine Pause zu haben.
Ah, interessant. Und das hältst du auch knallhart ein. Also das sind auch wirklich deine Zeiten und die sind kommuniziert an alle und wer dich um zwei Minuten nach sechs anruft, hat er Pech gehabt.
Ja, seit 2007, seit mein ältester Sohn auf die Welt gekommen ist, habe ich diese Zeiten so kommuniziert. Als ich noch fest angestellt war, musste ich morgens früher anfangen. Da konnte ich jetzt nicht um 10 kommen und schon gar nicht vor Remote oder Corona, wo das jetzt auch nicht schon als Arbeitszeit galt, obwohl man noch nicht im Büro ist. Aber die 18 Uhr, die sind schon immer in Stein gemeißelt gewesen. Und die Anfangszeit habe ich eben im Laufe der Zeit immer weiter nach hinten verschoben, weil das so ein bisschen der Luxus ist, dass ich sage, vor 10 lege ich nicht los, weil dann habe ich zwischen 8 Uhr, wo die Kinder aus dem Haus gehen, und 10 Uhr, wenn ich anfange zu arbeiten, Zeit für Sport und gemütlich mir einen Tee machen und nicht sofort so loshetzen.
Ja, super spannend. Und du hast keine E-Mails auf dem Handy. Warum? Warum nicht? Nee. Erzähl, was ist der Hintergrund?
Der Hintergrund ist, ich mache seit 4 Jahren eine Offline-Zeit von Mitte Dezember bis Mitte Januar, so 5, manchmal 6 Wochen, wo ich alles ausmache. Also ich lösche WhatsApp, ich lösche Instagram, ich lösche LinkedIn, ich lösche meine Mails auf dem Handy und habe dann da wirklich nur noch so Wetter, Wecker und Share Drive Apps, mit denen ich durch die Gegend fahre oder so. Und mit jeder Auszeit nehme ich mir ein Habit vor, was ich ändern will, um weniger Bildschirmzeit zu haben. Und dieses Jahr ist dem zum Opfer gefallen. Also zum Beispiel letztes Jahr habe ich LinkedIn von meinem Handy gelöscht als Ergebnis der Offline-Zeit. Und dieses Jahr E-Mails, was ein großer Schritt war, weil du eben nicht mehr mal eben diese 5 Minuten und diese 3 Minuten nutzen kannst. Was aber einfach dazu führt, dass du nicht wie so eine Wahnsinnige immer auf deinem Handy erst E-Mails, oh, ganz viele, jetzt Instagram, oh, das, jetzt WhatsApp, oh, das. Und dann bist du irgendwie auf 45 Minuten Pause und hast überhaupt keine Pause gemacht. Und außerdem guckst du auch nicht gleich morgens in dieser Zeit zwischen 8 und 10 in deine E-Mails, sondern erst um 10. Und damit rattert dein Kopf nicht gleich morgens um 8 los. Also das ist großartig. Manchmal denke ich, mir fehlt dadurch ein bisschen Zeit, weil ich da dann doch zwischendrin mal so was gemacht habe. Das muss ich jetzt manchmal abends dranhängen, wenn die Kinder im Bett sind. Aber das ist es mir wert. Ja.
Das finde ich super spannend. Weil klar, es hilft natürlich auch, diese Zeiten dann einzuhalten, ne? So von 10 bis 18 Uhr, genau wie du sagst. Also ich kenne es auch, wie oft hänge ich noch, oder bei mir ist auch viel, wenn das Kind quasi neben mir gerade eingeschlafen ist, so, ja, dann mach ich noch schnell am Handy E-Mails und so weiter, weil ich dann auch keine Lust habe, nochmal aufzustehen und meinen Laptop aufzumachen. Ich bleib dann direkt mitliegen. Da hilft es mir natürlich sozusagen, da noch eine halbe Stunde Arbeitszeit rauszupressen. Auf der anderen Seite, ne, könnte man jetzt auch das andere Argument sagen, naja, aber es ist ja irgendwie 20.30 Uhr und ist ja dann auch gut, ja, kann ich ja auch morgen am Laptop dann in Ruhe machen, das bricht ja auch kein Feuer aus, so.
Also genau, sehr, und es ist ja auch ein bisschen die Frage, wie hältst du das alles durch? Ich bin ja jetzt schon 45, 35 oder 25 hätte ich noch gesagt, hä, natürlich habe ich meine Mails auf dem Handy und natürlich beantworte ich die beim Stillen und so. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich auch, du hast nicht mehr die gleiche Energie. Du bist nicht mehr so topfit morgens, wie du es früher warst. Und du willst auch nicht alles Arbeit unterordnen, weil dafür hast du halt jetzt schon seit 25 Jahren durchgearbeitet. Also das ist sicherlich auch ein bisschen die Weisheit des Alters, die da langsam einsetzt, dass man sagt, Mensch, das muss doch auch irgendwie alles ein bisschen anders gehen.
Ja, und auch nicht nur die Prioritäten so innerhalb des beruflichen Kontexts, sondern auch größer zu spinnen und zu sagen, Gesundheit, Familie und so weiter. Also ich glaube, viele neigen dann dazu, oder ich vielleicht auch eingeschlossen, so den Arbeitsalltag zu priorisieren und das Projekt mache ich und das auch und das nicht, aber so dieses Große, so was ist meine eigentliche Prio, kann ja nicht die Arbeit sein, so. Das ist vielleicht auch nochmal eine Perspektive, die dabei hilft und dann vielleicht auch genau diese Zeiten einzuhalten, ne, zu sagen, ey, ab 18 Uhr ist halt Family Time, komme, was wolle, so, finde ich total, total schön. Lass uns über Fußball reden, Verena. Eine weitere Leidenschaft, die uns verbindet. Ich wollte mal meine kleine Story dazu. Fußball war schon immer als kleines Mädchen. Natascha war immer Fußball. Ich habe immer Fußball gegen die Hauswand gedonnert und so. Und in der Grundschule war ich immer das einzige Mädchen, das mit den Jungs Fußball spielen durfte in der Pause. So. Und ich hatte wirklich bin dann auch irgendwann in den Verein gekommen. Da gab es aber noch keine Mädchenteams, da habe ich bei den Jungs gezockt und war halt besser als die Jungs, deswegen wurde ich da ausgeschlossen und die Eltern fanden es auch gar nicht geil, dass jetzt ein Mädchen mit dabei ist, die halt besser zocken kann als die Jungs, so, weil dann spielen die halt nicht. Hab da ganz krasse Mobbing-Erfahrungen und so weiter auch gemacht. Trotzdem, ich wollte einfach mal nur eigentlich wollte ich den ganzen Tag nur Fußball spielen. Und das war auch so mein Traum, ja, wenn man so in die Freundschaftsbücher guckt, Natascha, was willst du werden, so steht da Fußballerin, bis mir irgendjemand mal gesagt hat, und ich habe das auch mal im Fernsehen geguckt und großer BVB-Fan und so, bis mir jemand mal gesagt hat, na, Natascha, bei den Frauen ist das aber nicht so. Und das habe ich überhaupt nicht gecheckt als Kind, so, ne? Aber als du siehst halt im Fernsehen die Männer und die fahren da mit ihren Autos vor und verdienen viel Geld und Ruhm und Reichtum und so, ne? Und dann sagte ich, glaube, mein Papa war es wahrscheinlich so, ja, bei den Frauen ist es aber, damit kannst du kein Geld verdienen, so, ne? Du brauchst dann noch einen anderen Job und es kann dein Hobby sein, aber es wird nie zu deinem Beruf werden. Und das war echt so das erste Mal, dass ich so krass damit konfrontiert wurde, so, wow, ja, ich bin Mädchen und kann dadurch eigentlich nicht meinen Traum erfüllen, so, weil ich mich irgendwie durchbeißen können, aber es ist auch schon wieder irgendwie 30 Jahre her so. Seitdem hat sich aber sehr, sehr viel geändert. Ich habe weiterhin hobbymäßig gespielt, amateurmäßig, auch in Berlin auch einige Stationen durchgemacht. Und jetzt kommt ihr mit Victoria um die Ecke und sagt, wir machen mal alles anders. Ja, genau. Also genau das hätte ich gebraucht als Kind. So. Magst du noch mal kurz, für alle denen, dass ihr es nicht so viel sagt, noch mal kurz erzählen, was ist so eure Mission mit Victoria Berlin?
Ja, gerne. Also alles, was du erzählst, kann ich 1:1 unterschreiben. Genau so ein Mädchen war ich auch. Alle Stationen genau so, bis dann irgendwann die Erkenntnis kam, mit Fußball kannst du leider nichts werden.
Ja.
Jetzt nicht gesagt, dass ich was geworden wäre, wenn ich diese Erkenntnis nicht gehabt hätte, aber ich habe es zumindest geliebt, diesen Sport. So, und dann habe ich noch so in der Unimannschaft in St. Gallen mitgespielt mit den Jungs und dann noch in der Werksmannschaft der Münchner Rück mit so älteren Herren. Und dann habe ich meine Kinder gekriegt, dann habe ich mit den Jungs, meine großen beiden sind Jungs, immer gekickt. Aber dann habe ich so ein bisschen meinen Frieden damit gefunden, okay, Fußball ist halt für Frauen nicht so attraktiv. Ja. Und dann kam der Angel City FC in L.A. auf, so vor circa 4 Jahren, wo Natalie Portman und Serena Williams und Eva Longoria und Jennifer Garner und so sich alle zusammentaten, um einen super coolen Fußballverein für Frauen zu gründen. Mhm. Und das habe ich in den Medien gesehen, da habe ich jeden Artikel drüber gelesen und dachte so, oh Mann, das ist ja so cool, haben die so viel Dauerkarten verkauft. Und da saßen irgendwie auch die ganzen ehemaligen Fußballerinnen alle dann auf den Rängen und haben da mit supported. Und dann dachte ich so, das müsste es eigentlich in Deutschland geben. Mhm. Und habe dann das große Glück gehabt, dass ich auf eine Gruppe von anderen Frauen getroffen bin, die den Gedanken auch hatten und den schon viel weiterentwickelt hatten als ich und gesagt haben, willst du dich uns noch anschließen? Wir sind eigentlich schon relativ weit. Ja. Wir wollen hier einen Verein ansprechen. Wir wollen die Frauenmannschaft ausgründen und wir wollen den Beweis antreten, dass du eine Marke im Fußball aufbauen kannst und eine Mannschaft, einen Club, der unabhängig von den Männern erfolgreich sein kann. Also nicht wie in 99% der Fälle sind die Männer erfolgreich, leistet man sich eine Frauenmannschaft, die verdient aber kein Geld, sondern ist ein Cost-Center. Deswegen wird sie auch gerne mal wieder eingespart, wenn die Zeiten knapp sind. Und man kann dann immer hoffen, dass die Männer ihre Liga halten. Nee, sondern mal aus sich selbst heraus. Und das machen wir jetzt seit 2,5 Jahren mit dem FC Victoria. Wer da mal auf die Website geht, fcvictoria.com, der wird sehen, wir sind anders. Also wir wollen einfach auch zeigen, was sind das für knaller Menschen, die da auf dem Platz stehen und spielen. Was sind deren Persönlichkeiten? Warum muss man eigentlich bei Frauenfußball immer denken, dass die so in Sack und Asche spielen? Die haben ja nie irgendwie eigene Trikots gekriegt. Das sah immer alles aus wie so die abgelegten Sachen der Männer. Bei uns sieht es halt richtig cool aus. wie können wir mehr Hunde, Babys, Großeltern, LGBTQ ins Stadion bringen und Hass und Rassismus und alles ist weit weg. Und dafür treten wir an. Und das ist nicht einfach. Also das ist ganz schön komplex, so einen Fußballverein oder so eine Mannschaft zu führen. Aber es macht unfassbar viel Spaß. Und ja, ich träume einfach davon, dass wir irgendwann in der ersten Bundesliga spielen und so eine Love-Brand sind und Menschen, die vorher nie gedacht hätten, dass sie mal ins Fußballstadion gehen werden, zu uns kommen.
Ja, also für alle, die noch nie im Stadion waren, geht mal ins Stadion. Ja, das ist echt eine super coole Stimmung. Und ihr habt ja auch, ein Teil dieser Vision ist, geht ja schon auch in Richtung Bezahlung, ne? Bezahlung der Spielerinnen, dass die halt vernünftig Geld auch verdienen.
Ja. Absolut. Und das war eigentlich unsere erste Maßnahme. Ja. Sie haben alle 0 Euro verdient in der dritten Liga, in der Regionalliga. Und haben das nach Feierabend, nach Vollzeitjobs oder Studiengängen, haben die trainiert und am Wochenende ihre Wochenenden hergeschenkt. Und wir haben also erstmal überhaupt Gehälter für alle eingeführt und die jetzt auch Stück für Stück immer weiter angehoben. Und natürlich ist das noch nicht so, dass die Profi werden können in der dritten Liga und jetzt ihre Jobs kündigen können und nur von ihrem Fußballergehalt leben können. Aber es ist schon deutlich mehr als eine Aufwandsentschädigung. Und es ist einfach ein Zeichen von Wertschätzung aus. Ihr seid richtig cool, wegen euch kommen Leute ins Stadion, ihr begeistert Menschen. Da muss es auch mehr als einen warmen Händedruck für geben. Und was uns besonders freut, dass wir glauben, dass unser Projekt ein bisschen auch die traditionellen Vereine auf den Plan gerufen hat. Und Union Berlin hat zum Beispiel seit dieser Saison seinen Spielerinnen Profiverträge gegeben. Und die können jetzt richtig von ihrem Gehalt leben. Und die spielen natürlich jetzt auch fast in einer anderen Liga. Also uns haben sie gerade weggefegt. Aber ist okay, weil wir haben ja den Claim, let's change the game. Oder we are here to change the game. Also uns geht's jetzt nicht nur um uns. Und Hauptsache, wir stehen vorne, sondern uns geht's darum, dass irgendwie alle mal so einen Schritt nach oben machen und sagen, Mensch, lass mal Frauenfußball aus dieser Nische rausholen. Nicht der medialen Nische nur, sondern vor allen Dingen auch der finanziellen Gehälternische, in der sich die meisten Spielerinnen immer noch befinden.
Ja, ja. Und das Geld für die Gehälter und alles kommt hauptsächlich durch Sponsoren oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, durch Sponsoren und durch Investoren. Also du hast eigentlich in der dritten Liga als Umsatzkanäle Sponsoren mit Abstand Nummer 1, hat aber bisher auch nicht wirklich ein Drittligist hingekriegt, signifikant Sponsoren einzuwerben. Und wir haben zum Beispiel mit Stepstone, unserem Hauptsponsor, einen Vertrag, die geben uns 250.000 Euro Cash pro Saison. Und das ist unfassbar für einen Drittligisten. Ja. Also es ist wirklich ein riesen Vertrauensbeweis und eine Unterstützung für dieses Projekt. Ja. Das heißt, du hast ungefähr 500.000 Sponsoren Gelder pro Saison und dann musst du halt auffüllen mit Investorengeldern, weil du über 1 Million Kosten pro Saison hast in der dritten Liga. Und das haben wir eben gemacht, fast mit so einer Art Crowdfunding, dass wir gesagt haben, wir nehmen ganz viele Investoren und Investorinnen an Bord, aber wollen gar nicht so große Tickets, sondern wollen, dass sie im Schnitt eigentlich so 10.000 bis 15.000 Euro geben, damit wir dann ein Netzwerk von wahnsinnig vielen tollen Menschen haben, statt so die 1, 2 Mäzen, die da ganz viel Geld reingegeben haben und dann aber auch den Takt vorgeben wollen. Ja, ja, ja. Und so haben wir jetzt eben 180 Investoren und haben über 2 Millionen Euro über die in der Art und Weise eingesammelt. Und damit finanzieren wir uns. Und ab zweiter und dann spätestens erster Liga hast du noch Fernsehrechte, die dazukommen. Und die Sponsorensummen werden dann natürlich auch größer. Aber da sind wir noch nicht.
Ja, aber krass, dass ihr das in der dritten Liga schon hinbekommen habt. Das zeigt ja auch, wie anders dieses Projekt ist als andere Fußballvereine oder dass da halt auch wirklich was dahinter steckt. Wenn jetzt ein Stepstone sagt, ja, ihr habt den 6-stelligen Betrag, ja, das ist ja schon, also das ist ja die Story drumherum, das ist die ganze Vision, das ist so dieses so wirklich so, we're changing the game, ja, wer will mit dabei sein? Weil wenn ihr auch erst später einsteigt, kostet natürlich das Doppelte so ungefähr. Ne? Also ich liebe dieses Projekt, ich finde es total toll, ich war auch schon bei einigen Spielen mit dabei. Union Berlin, naja, von dem wurden wir auch mal weggefegt.
Aber was auch so schön ist, jetzt hat gerade auch die österreichische der Nationalmannschaft der Frauen hat unsere Regenbogen-Kapitänsbinde getragen. Ja, das sind so die Momente, wo wir uns so freuen können, weil wir haben halt so eine tolle Kapitänsbinde auf den Markt gebracht und die tragen jetzt immer mehr Teams, auch erste Bundesliga-Teams. Und das ist so ein bisschen das, worum es uns geht. So, lass doch mal alle zusammen so eine Bewegung starten, statt dass jeder da nur so für sich selber irgendwie rummacht.
Ja, super tolles Projekt. Jetzt hattest du gesagt, bei Victoria habt ihr auch Investoren und so weiter. Und du bist ja auch noch nebenbei auch noch Investorin. Ja, investierst ja auch in Startups und so. Ganz, ganz verschiedene Paletten hast du da schon. Das ist eine Frage, die auch aus der Community kam. So ganz kurz nur so in a nutshell. Ich weiß, es ist komplexer. Aber was sind so deine Top-Kriterien, dass du sagst, ja, in dieses Startup investiere ich? Was müssen die dir liefern?
Also ich bin irgendwie über die Jahre immer langsamer geworden im Sinne von habe immer weniger Investments pro Jahr gemacht, was einfach auch damit zusammenhängt, dass ich so viel anderes auf dem Tisch habe, weil ich jetzt nicht, bin ja kein institutioneller Investor, der jedes Jahr so und so viel Investments machen muss, sondern ich investiere mein privates Geld. Und deswegen ist eigentlich mein Hauptkriterium, fasziniert mich ein Team. Und dann ist es erstmal auf den ersten Metern egal, was sie machen. Ja, also wenn ich einfach Menschen vor mir sitzen habe oder kennenlerne, wo ich denke, wow, ja, also das ist einfach eine andere Liga als andere. Die haben eine Energie, ein Fachwissen, ein Biss. So, und das erlebe ich häufig sogar am meisten bei jungen Gründern und Gründerinnen. Ich bin in ganz viele unter 25-Jährige investiert, weil ich es einfach faszinierend finde, wie die auf die Welt gucken. Und wie klar die auch die Lösungen haben, die ihre Generation betreffen. Und wie die dann einfach umsetzen und nicht da so viel rumreden und machen und tun, sondern die marschieren dann einfach. Also so Team wirklich mit Abstand first. Und dann muss das Thema mich aber schon auch wirklich interessieren. Also selbst wenn das Team mega ist und dann sagen die, keine Ahnung, wir wollen für Sanitätshäuser eine Krücke machen, die stehen kann, damit man die nicht immer an Stühle dran lehnen muss oder so, ja? Dann sage ich einfach, da habe ich zu wenig beizutragen. Das ist nicht meine Zielgruppe. Ja. Ich kenne mich auch nicht mit Sanitätshäusern aus. Ich kann auch nicht eine richtige Leidenschaft dafür entwickeln und bin eh eher immer mit dem Tech-Fokus unterwegs. Das heißt, das Thema muss mich dann total faszinieren. Und dritter Punkt ist das Timing. Es muss einfach vom Gefühl her so sein, das hat jetzt echt die Chance abzuheben. Weil als Business Angel hast du ja nicht diese 10-Jahres-Perspektive, die VCs oder Private Equity Gesellschaften manchmal haben, wo du so sagst, ja, wir investieren da jetzt und dann machen wir mal die Anschlussfinanzierung vielleicht in 2-3 Jahren. Und wenn das aber noch ein bisschen dauert, bis das durchbricht, dann passt das zu unserer Fondslaufzeit von 7 Jahren. Sondern als Business Angel willst du schon auch das Gefühl haben, ich gebe da jetzt was rein und dann hat das auch eine Wirkung. Das heißt nicht, dass ich sofort wieder verkaufen muss, aber dass du schon so das Gefühl hast, so the time is now für dieses Thema. Und das ist so an dritter Stelle das, worauf ich gucke. Gibt's da schon zu viele andere, dann interessiert's mich nicht. Ist das schon so ein bisschen über den Punkt? Also redet man da jetzt schon, weiß das jetzt schon jeder? Oder ist das noch relativ neu? So da, so das Momentum so ein bisschen rauszuspüren, das ist, glaube ich, mein drittes Kriterium.
Ah ja, super. Ja, vielen Dank. Danke fürs Teilen. Sehr, sehr spannend. Was bedeutet Geld dir denn so persönlich?
Erstaunlicherweise sehr wenig. Und zwar nicht, also ich finde Geld ganz, ganz wichtig für meine finanzielle Freiheit, dass ich nicht abhängig bin von meinem Mann. Ich bin ja in zweiter Ehe verheiratet und ich glaube, ich konnte mit meiner ersten Ehe deshalb so im Frieden abschließen, weil sie nicht in einem Rosenkrieg um Geld gemündet ist, weil ich einfach mich auf mich selber sozusagen verlassen konnte. Und deswegen habe ich einen hohen Wunsch nach finanzieller Freiheit und Selbstbestimmung, weil ich dann einfach weiß, dass ich mich nicht verbiegen muss im Laufe meines Lebens. Das heißt nicht, dass ich so komplett meinen Weg gehe und alle anderen müssen sich unterordnen. Aber ich habe das Gefühl, es ist einfacher, sich selbst treu zu bleiben und seine Freiheit zu beschützen, wenn man selber die finanzielle Entscheidung treffen kann und nicht jemand anders um Hilfe bitten muss. Das heißt, in dem Maße ist mir Geld sehr wichtig, aber das ist ja endlich, wie viel du brauchst, um dich finanziell frei zu fühlen, wenn du jetzt nicht der Typ für schnelle Boote und schnelle Autos und Privatflieger und sowas alles bist. Das ist, interessiert mich alles nicht. So, dann ist es ja nicht so, dass du Millionen über Millionen für finanzielle Freihheit brauchst.
Ja.
Alles, was nach dieser finanziellen Freiheit kommt, aus, ich kann meine Kinder und mich sehr gut durchbringen, ich kann tolle Urlaube machen und ich muss im Supermarkt nicht irgendwie genau hingucken, was wir kaufen, interessiert mich relativ wenig. Mhm. Weil der einzige Wert, den es für mich hat, ist, was kannst du damit bewegen, was im, jetzt mal idealistisch beschrieben, die Welt besser macht. Und das kann halt auch sein, dass ich ein Amt annehmen kann, wie Vorstandsvorsitzende des Startup-Verbands, was nicht bezahlt wird, was mich aber 20 bis 30 Stunden meiner Woche kostet, das kann ich dann machen. Mhm. Weil ich eben mit meinen Investments und mit unserem Podcast und mit Keynotes, die ich halte und mit Beiratsmandaten, die ich habe, genug Geld verdiene, um zu sagen, diese Zeit muss ich nicht auch noch zu Geld machen. Mhm. Wenn ich es optimieren wollen würde, dann würde ich einen Job machen, in dem ich da wahnsinnig gute Beratersätze oder so aufrufen würde in der Zeit. Aber das ist überhaupt nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es eigentlich zu sagen, was brauche ich, um gut klarzukommen? Dann habe ich noch meine Investments für Altersvorsorge und Sicherheit. Und wie kann ich jetzt den Rest meines Geldes und meiner Zeit so nutzen, dass ich das Gefühl habe, ich hinterlasse mehr als privaten Wohlstand?
Naja, wow, okay. Das heißt, die bezahlte Arbeit finanziert logischerweise die unbezahlte Arbeit sozusagen.
Genau.
Ja. Naja, genau. Ja, sehr schöne Perspektive. Wir kommen mal so langsam zum Ende. Ich könnte noch 3 Stunden mit dir weitersprechen, aber genau, wir kommen mal so langsam zum Ende. Was schätzt du an uns Frauen besonders? Mal so ganz aus der Hüfte geschossen. Warum sind wir toll?
Wir sind toll, weil wir unfassbar verbindlich sind. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können. Wir kümmern uns um andere, wir sind empathisch, wir betreten einen Raum und schauen zuerst, ob es allen gut geht, bevor wir das Ziel, was wir verfolgen, auf den Tisch knallen. Wir sind unfassbar leidensfähig und resilient, also uns haut so schnell nichts um. Wir sind multitaskingfähig und schaffen es, wahnsinnig viele Sachen gleichzeitig zu machen. Und ich glaube, worin wir echt nicht gut sind, ist, auf uns selbst zu achten und uns mal an erste Stelle zu stellen, weil sich das immer so anfühlt, als würde das dann auf Kosten von anderen gehen. Und ich glaube, das können wir einfach lernen, dass wir all das, was ich gerade aufgezählt habe, nur leisten können, wenn wir selber funktionieren und wenn es uns selber gut geht. Und deswegen ist es kein Egoismus, mal zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter oder nein oder kann ich nicht leisten oder möchte ich nicht, sondern eigentlich beschützt es unsere Superkraft, für andere da zu sein.
Und da schließt sich ja fast schon wieder der Bogen zu ganz am Anfang, wo wir über Hilfe gesprochen haben. Hilfe annehmen, genau. Unterstützung annehmen, für sich selber zu sorgen. Sehr schön. Du, ich habe jetzt noch ein kleines Schmankerl am Ende. Und zwar, das ist neu.
Sehr gut.
Wir probieren es mal aus sozusagen. Und zwar darfst du jetzt eine Frage formulieren, die ich meinem nächsten Podcast-Gast, meiner Gästin, stellen werde und die beantwortet die dann im nächsten Podcast. Und du weißt ja nicht, wer es ist. Aber die Frage muss jetzt cool sein.
Die muss cool sein. Da muss ich mal nachdenken.
Muss auch nicht cool sein. Kann auch
ganz, wir haben ja so ein cooles Kartenspiel rausgebracht und manche Fragen liebe ich daraus.
Stimmt, das haben wir
auch. Das ist jetzt leider ausverkauft, deswegen, ja genau, deswegen müssen wir das auch nicht mehr bewerben, aber die Fragen da drin sind super. Und ich glaube, die Frage stellen, was war beruflich gesehen dein peinlichster Moment?
I love it. Gut, dass ich die nicht beantworten muss.
Genau, weil wenn man die ehrlich beantwortet, dann fallen einem da schon Sachen ein, die ultra peinlich waren. Also bei mir zum Beispiel wollten wir mal einem Dienstleister kündigen, das war so 2010, als ich da Geschäftsführerin war, und fanden den einfach echt schlecht und so. Und dann habe ich also nochmal so einmal so richtig abgerantet, wie schlecht ich den finde, und wollte es an meinen Co-Geschäftsführer schicken und habe es an ihn geschickt.
Nein!
Und das war noch nicht die Zeit, wo man E-Mails zurückholen konnte. Nein, Nein, das war die Zeit, wo es einfach gesendet war. Und das war auch echt keine coole Sprache, die ich da verwendet habe. Und
dann
so.
War's
also
durch.
War einfach alles auf der ganzen Ebene peinlich. Und das fällt mir heute noch in Mark und Bein, wenn ich daran denke. Also gibt schon einige
Unangenehm.
Momente.
Unangenehm. Ja, danke fürs Teilen. Ich sage mal einmal ganz kurz, einer, der mir gerade doch eingefallen ist. Wir haben mal mit dem Filmteam hier gedreht und es war der Klassiker, der Ton war noch an und ich rante auch so ein bisschen über das ganze Problem, warum alles so lange dauert und tralala. Und immer kam so der Tonmann rein, die waren irgendwo anders im Gebäude und meinen so, ich nehme dir mal das Mikro ab. Ich so, oh Gott, ich habe das alles gehört. Oh, also wirklich so der Klassiker.
Man will einfach im Boot,
was sie dir aber noch 10 vorher sagen, so, ne? Denk dran, auch wenn du auf Toilette gehst, nimmst du lieber ab und so. Ich habe einfach durchgezogen. Das Ding dran gelassen und ja.
Nee,
liebe Verena, vielen Dank.
Da gibt es genug, wenn man nachdenkt.
Ja, wirklich.
So gerne.
Vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht.
Großen Spaß gemacht.
Sehr inspirierend. Danke, dass du so frei und offen geteilt hast. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen, erfolgreichen Tag bis 18 Uhr, bis du den Stift fallen lässt. Das werde ich mir abgucken. Und
sehr
ja,
gut,
dann
sehr gut. Es lohnt sich.
Ja, genau. Ich denke auch. Wenn du es machst, kann es nur gut sein. Also vielen, vielen Dank
sehr
und bis
gut.
Ganz bald,
danke
liebe Verena.
Sehr.
Danke, ciao, ciao.
Ja, bis bald, Natascha.
Ciao.
Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren, gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.